Anfangs wollte ich fast verzagen. Und ich glaubt, ich trüg es nie. Und ich habe es doch getragen. Aber fragt mich nur nicht, wie.
Diese Zeilen stammen aus dem Buch der Lieder. Und als Heinrich Heine damit seine dichterische Karriere begann, konnte er nicht ahnen, wie viel Leid, wie viel Schmerz er noch würde ertragen und wie viel Kraft, Tapferkeit und Geduld er würde aufbringen müssen, um trotz allem nicht zu verzagen. Genauso wenig konnte er wissen, dass er eines Tages zum berühmtesten Kranken der Weltliteratur werden sollte und die Beschreibung seines Krankenlagers als Matratzengruft zu einer seiner bekanntesten Wortschöpfungen. Ein Hammerwort, fand Robert Gernhardt, verbindet es doch die modeste Matratze mit der Ernsthaftigkeit des Todes. Wie wahr? 9 endlose Jahre musste Heinrich Heine in dieser Matratzengruft zubringen, von 1848 bis 1856, ehe der Tod ihn erlöste. 9 Jahre, die einzigartig schrecklich waren und einzigartig fruchtbar.
Soweit es sein Gesundheitszustand zulässt, arbeitet Heine unermüdlich weiter. An der Gesamtausgabe seiner Werke, an Übersetzungen, vor allem ins Französische, und an vielen neuen Gedichten, aber auch an Prosa wie den Geständnissen und den Memoiren. Die Bandbreite in diesen Werken, die die gegensätzlichsten Gefühlszustände, die verschiedenartigsten Betrachtungen über sich selbst, über Leben und Tod, über Geschichte und Religion hart nebeneinander stellen, ist immens. Mal geht Heine auf Reisen in ferne, exotische Länder und Zeiten, mal versucht er, sich in Würde vom Leben zu verabschieden, ist aber gleich im nächsten Gedicht zu Tränen gerührt, wenn er Blumen sieht. Mal fragt er sich besorgt, ob seine Frau nach seinem Tod auch weiter ein sicheres, sorgenfreies Leben führen kann und fleht sogar die Engel um Hilfe an, um sich dann am Ende seines Lebens bei weit fortgeschrittenem körperlichen Verfall noch einmal zu verlieben und glühende Liebesgedichte zu schreiben. Und das alles ist so voller Selbstironie und gleichzeitig von so echtem und tiefem Gefühl, auch von großer Bitterkeit und Verzweiflung, dass man staunend vor diesem inneren Reichtum steht.
Der deutsche Jude Harry Heine, der sich nach seiner Taufe Heinrich nannte, war vielleicht auf solch einen Schicksalsschlag auch besonders gut vorbereitet, durch seine jüdische Herkunft. Er hatte kometenhafte Erfolge als Dichter und Schriftsteller vorzuweisen, und trotzdem verwehrte man ihm als Juden einen angemessenen Platz in der Gesellschaft. Er musste mit dem Trauma antisemitischer Ausschreitungen fertig werden, sich neidischer Dichterkollegen erwehren, die ihn, wie August Graf von Platen, als hebräischen Witzling mit Knoblauchgeruch beschimpften und sich über sein verkümmertes Teil mokierten. Und der Kämpfer Heine wehrte sich, im Fall Platen auch sehr unter der Gürtellinie. Unfähig und auch gar nicht willens, ein Opfer zu sein, beschloss er, nach Europa zu fliehen, nach Paris, und wurde dort zum ersten europäischen Intellektuellen. Als Korrespondent der Augsburger Allgemeinen Zeitung sandte er vielbeachtete Berichte aus der damaligen Hauptstadt der Revolution, die in vieler Hinsicht eine Art Labor der gesellschaftlichen Zukunft Europas war. Politisch wach, mit einem untrüglichen Gefühl für die Signaturen seiner Zeit, stets interessiert an gesellschaftlichen Umwälzungen, war er nie zu vereinnahmen. Von keiner Religion, von keiner politischen Richtung, von keiner Clique. Treu blieb er nur sich selbst, seinem Verstand ebenso wie seinem poetischen Gefühl und natürlich seiner deutschen Muttersprache. In einer Art rebellischer Sturheit weigerte er sich, irgendwo anders Platz zu nehmen als da, wo er am hellsichtigsten und am unbequemsten sein konnte, zwischen allen Stühlen. Und wie ihn sein Kampfgeist in seinen zahlreichen intellektuellen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen nie verließ, so stellte er sich auch seiner Krankheit. Über diese Krankheit ist viel spekuliert worden. So wurde eine Bleivergiftung vermutet, eine durch Tuberkulose ausgelöste Hirnhautentzündung, Multiple Sklerose oder ALS. Man behauptete sogar, dass er ermordet wurde.
Heute ist man in Fachkreisen überwiegend der Meinung, dass er sich schon in jungen Jahren mit einer Form der Syphilis angesteckt hat, der Neurosyphilis. Diese Krankheit wirkt sich über das Rückenmark auf die Nervenbahnen aus, führt aber nicht zu geistigen Einschränkungen. und sie verläuft über sehr lange Zeit in Schüben. Möglicherweise hatte er sich sehr früh in seinem Leben angesteckt, denn mit 22 Jahren litt er schon an regelmäßigen Kopfschmerzen. Als er Anfang 30 war, kam es zu ersten Beschwerden an der linken Hand, später auch immer häufiger zu Störungen des Sehvermögens, des Gehörs, zu Lähmungen der Zunge, Schluckbeschwerden, dem Verfall der Gesichtsmuskulatur. Die Augenlider konnte er zum Beispiel nur noch mit Hilfe der Hände heben und zu krampfartigen Schmerzen. Seit Mitte der 40er Jahre verschlechterte sich sein Gesundheitszustand immer wieder dramatisch, bis er ausgerechnet im Revolutionsjahr 1848, da war er 51, so bettlägerig wurde, dass er seine Wohnung nie mehr selbstständig verlassen konnte. Die gewaltigen gesellschaftlichen Umwälzungen in seiner Wahlheimat Frankreich und in den anderen Ländern Europas konnte er nur noch von seiner Matratzengruft aus verfolgen. Auch diese Situation der Abgeschlossenheit von der Welt mag dazu beigetragen haben, dass er den Ereignissen eher skeptisch gegenüberstand. Er vermochte eigentlich in keiner revolutionären Anstrengung einen wirklichen Fortschritt zu erkennen und sah nur noch ein großes, sinnloses Weltkuddelmuddel in Europa. Das war der denkbar größte Gegensatz zum geschichtsoptimistischen Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, den Hegel postuliert hatte. Dessen geschichtsphilosophische Vorlesungen hatte Heine in seinen Berliner Studiensemestern einst mit großer Begeisterung gehört. Er hatte sich sein ganzes Leben mit der hegelschen Philosophie auseinandergesetzt, bis er in der Zeit der Krankheit gänzlich davon abkam und sich wieder einem persönlichen Gott zuwandte und überhaupt von Politik wenig wissen wollte.
Seine Frau Mathilde war in dieser Situation ein Segen für ihn. Mit ihrem heiteren Gemüt und ihrem unverbesserlichen Optimismus war sie für ihn eine unschätzbare Quelle an Lebenskraft. Seine finanzielle Situation war einigermaßen stabil, wenn man bedenkt, dass sie in den damaligen Zeiten für Künstler ohne feste Anstellung katastrophal sein konnte. Die Rente seines verstorbenen Onkel Salomon, der ein schwerreicher Bankier in Hamburg gewesen war, wurde nach langwierigen juristischen Auseinandersetzungen mit dem Haupterben weitergezahlt. Sogar eine Absicherung seiner Frau Mathilde nach seinem Tod wurde ihm garantiert. Außerdem war er schon lange ein berühmter Autor. Seine Bücher brachten auch seinem Verleger Campe in Deutschland gutes Geld ein, und spätestens seit seinem Wintermärchen 1844 war er der bekannteste deutsche Schriftsteller in Paris. Was dazu führte, dass er in seiner Matratzengruft sehr viel Besuch erhielt. Französische und deutsche Freunde, darunter viele Schriftsteller, kamen zu ihm. Intellektuelle aus Deutschland und aus anderen Ländern auf der Durchreise, für die es eine Ehre war, den berühmten deutschen Dichter in Paris zu besuchen, aber auch alte Freunde und seine Geschwister. Zum Glück für uns haben viele ihre Begegnungen und Gespräche mit Heine aufgeschrieben. Und deswegen sind wir heute in der Lage, uns ein ziemlich genaues Bild seiner Matratzengruft zu machen. So möchten wir ein Hörbuch präsentieren, in dem die Schilderungen der Zeitgenossen und natürlich seine Werke selbst Teile eines Mosaiks bilden, die den Menschen und den Künstler Heinrich Heine so nah wie möglich an uns heranrücken lassen.